heute vor 138 Jahren, also am 13. Juni 1886, starb der König von Bayern Ludwig II. Der Märchenprinz ist unter anderem für den Bau des berühmten Schlosses Neuschwanstein verantwortlich. Ludwig ertrank im Würmsee, dem heutigen Starnberger See. Sein Tod wird als Selbstmord eingestuft. Es gibt aber verschiedene Theorien, die von Flucht, Ludwig II. Wurde vorher entmündigt und unter Hausarrest gestellt, bis hin zu Mord. Die genauen Todesumstände bleiben bis heute ungeklärt. Und damit herzlich willkommen zur True Crime Folge Lehrersprechtag mit Alex, Sherlock, Batzke
und Martin Königsmörder Pieler.
Ja.
Lannister-Style.
Lannister-Style, ja. Komisch, die deutschen Könige haben es irgendwie für sich zu ertrinken, ne? Also es gibt mehrere deutsche Könige durch die Geschichte hindurch, die ertrunken sind. Ja, Barbarossa ja auch, da auf dem Weg in den Kreuzzug, da irgendwo in im Heiligen Land schon. Naja. Gut, passiert. Warst du schon mal im Schloss Neuschwanstein?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe Bayern häufig gemieden.
Ja, gut. Ja. Nee, ist aber eindrucksvoll. Also schon. Ist ja auch die Vorlage für das Disney-Schloss, das Schloss Neuschwanstein.
Ich hätte jetzt cool sagen können, nee, aber ich war schon mal in Disney World, aber war ich halt auch nicht.
Warst du auch nicht? Na, dann können wir hier leider nicht weiterreden. Sorry. Sorry, Bro. Tschüss. Das war's.
Das war's.
Ja, okay. Der war doch auch der König, mit dem der Bismarck da so einen Handel abgeschlossen hat, ne? Der Bismarck hat doch gesagt, hier komm, ich gebe dir Kohle für dein Schloss Neuschwanstein und dafür hat der Ludwig gesagt, okay, dann trete ich mit dir hier in diesen Bund da ein. Ne? War doch so.
Haut hin. Also er ist 1886 gestorben, da war er noch König, offensichtlich. Ja. Das heißt, ja, wird er schon gewesen sein.
Ja, ja, ich erinnere mich.
Der hat ja gefühlt nichts gemacht, außer Schlösser gebaut.
Naja, genau. Er war halt so ein richtiger Märchenkönig, der. Es war halt auch überhaupt nicht mehr die Zeit für Schlösser und die war ja nicht mehr die Schlösserzeit. Nee. Und dieses Schloss Neuschwanstein ist ja auch total, ist ja auch total fake, würde man heutzutage sagen. Ist so ein bisschen Las Vegas-mäßig. Weil es hat ja eine Stahlkuppel und es hat Telefonanschluss gehabt und solche Sachen. Ne? Also es ist, oder elektrische Leitungen und so. Es ist ja alles nur Fassade gewesen. Wahrscheinlich genauso wie eben dieses Amt dieses Königs selbst. So, genau. Was nicht nur Fassade ist, sondern sich auch auf jeden Fall niederschlägt, ist Folgendes. Ich habe heute eine E-Mail bekommen von einer unserer Sekretärinnen aus dem Schulbüro. Da hieß es, Herr Batzke, wir haben hier ein Paket. Kommen Sie mal und holen das ab. Und ich hatte ja aufgrund hier unseres Schulpodcasts einiges an Equipment bestellt oder bestellen lassen. Und natürlich war ich dann mal wieder wie an Weihnachten, dachte ich, oh geil, ich war ja hier zu Hause, hatte eigentlich frei, aber wie von der Tarantel gestochen bin ich aufgesprungen, habe den nächsten Zug zur Schule genommen, bin hingedüst und habe mir das erstmal angeschaut. Und was war's? Ein paar Kopfhörer.
Schön.
Und ich dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein. Dafür bist du jetzt extra hier hingekommen, weil ich dachte, Kopfhörer weiß ich, wie die funktionieren. Die muss ich auch nicht ausprobieren, die muss ich auch nicht testen. Steckst du rein, ist gut, hört sich gut an oder nicht. So, aber dann war ich ja eine Stunde da, weil ich erwarten musste, bis der nächste Zug mich wieder zurück nach Münster bringt. Und dann kam tatsächlich noch ein Paket und das enthielt immer noch nicht alles, aber immerhin das Herzstück dieses Podcast-Equipments. Und das habe ich mir dann erstmal unter den Nagel gerissen und habe das mit nach Hause genommen. Und jetzt habe ich das mal hier angeschlossen. Ich muss ja auch wissen, wie das funktioniert und wie das technisch ist. Und das ist ein wirklich interessantes, cooles Teil. Also muss man schon sagen. Also das ist ein, ich werde den Namen und Marke und so nicht sagen, weil ich keine Werbung machen will, aber es ist schon echt cool. Also das ist so ein Mischpult, es hat irgendwie so Soundtasten, die werde ich auch gleich nochmal drücken, so im Laufe der Sendung vielleicht. So, guck mal hier, es gibt so eine Taste hier, pass mal auf. So, oder es gibt sowas hier. Oder man kann auch applaudieren. Aber du hörst das nicht, ne?
Sehr schlecht.
Ja. Aber ich glaube, auf der Aufnahme wird es zu hören sein. Und dann kann man hier auch seine
Stimme verändern. Hörst du das jetzt?
Das ist okay. Ja, guck mal, ich kann auch wieder sprechen, oder wie durch ein Megafon kann ich laut. Oder wenn du was Böses sagst, kann ich auch das piepen. Oder ich kann hier.
So wie so ein Schlumpf sprechen, ist auch witzig. Oder.
Ich weiß nicht, ob. Also ich finde das nicht besonders demokratisch, wenn einer von uns beiden jetzt so viel Macht in seinen Händen hält.
Oder besser.
Es ist ja nur Spaß. Ich gebe das ja auch so, also am Freitag auch schon wieder ab. Also wenn ich Freitag wieder ein bisschen mehr Zeit in der Schule verbringen kann, dann baue ich das da ein und dann war es das ja auch schon wieder hier mit dem Spaß. Das soll ja für die Schule sein. Aber da dieser Schulpodcast ja über unseren Nacken, wie wir ja schon gesagt haben, läuft, werde ich mir ja wohl einmal hier diesen Spaß gönnen können mit dem Gerät hier. Ja, ist cool. Ja, also bislang ganz interessant. Mal gucken, was aus der Aufnahme wird. Es nimmt ja auch direkt alles in sich auf. Das heißt, und speichert das auf einer SD-Karte und so. Das heißt, ich muss vielleicht im Nachgang nicht mehr viel machen. So, wir werden sehen. Auch deine Spur wird hier schon aufgezeichnet. Ich weiß aber noch nicht, wie das so klingt. Also wir werden das sehen, wir werden das hören. Vor allem ihr werdet es hören. Wenn irgendwas doof gelaufen ist, dann, naja, war es halt Folge 174, die Testfolge. Oder so, mal gucken. Okay, so viel dazu.
Weißt du, was auch, gerade das irgendwann war, irgendwas mit doof gesagt, jetzt habe ich den Übergang verpasst. Weißt du, was auch doof ist? Aufsicht beim Nachschreibtermin.
Ja, ich weiß. Hatte ich schon mal.
Ja, ich jetzt auch. Ich meine, das Gute ist, also dieser Nachschreibtermin, der zentrale Nachschreibtermin ist eine unglaublich gute Erfindung, weil das ist nämlich so, die ganzen Leute, die deine Klausuren blau machen, den schreibst du auf einen Zettel und dann müssen die freitags nachmittags um 14.40 Uhr da antanzen und Klausuren nachschreiben.
Genau.
Und du hast damit nichts zu tun, außer dass du die Klausur abgibst. Nachteil ist natürlich, das machen die da nicht alleine, sondern da muss irgendjemand sitzen und die beaufsichtigen.
Genau.
Und letzten Freitag ist dieser Kelch dann zu mir gereicht worden. Das Gute ist, wir sind so viele Kollegen, dass man das so, glaube ich, ich habe geguckt, glaube so alle 4 Jahre oder so muss man das einmal machen.
Genau. Ja.
Aber das reicht dann auch. Meine Güte. Also dann sitzt du da bis 17.40 Uhr.
Mhm. Und guckst das an, ja genau, wie so zwei Leute da schreiben noch, ne?
Nee, bei mir waren schon relativ viele und auch relativ viele, die da über die volle Distanz gehen mussten.
Ah ja, okay.
Aber die Problematik ist, dann hatte ich gedacht, perfekt, ich habe ja auch Klausuren, dann kannst du dich da schön 3 Stunden hinsetzen und korrigieren. Aber Pustekuchen, man kommt gar nicht so richtig da zum Korrigieren selber. Weil ich meine, man ist zwar zu zweit, aber dann geben die alle zu unterschiedlichen Zeiten ab, das muss man im Auge haben. Dann hatten wir irgendwie so fast 50 Schüler da sitzen. Das heißt, da hat auch jeder alle 2 Minuten irgendeine Frage von welcher Tag ist heute eigentlich? Zu ich verstehe diese Aufgabe nicht und ich gucke mir dann an und denke mir so, ja, ist Mathe, ich auch nicht.
Ja, genau. Das ist nämlich auch das Problem. Man kann halt nicht helfen bei vielen Fächern. Französisch? Keine Ahnung. Ja. Je ne sais pas. Ja, schwierig.
Ja, und ja.
Und es ist halt so ist auch, ich meine, wenn man selber was zu korrigieren hat, dann ist es ein guter Grund, einfach mal nicht zu prokrastinieren, sondern einfach mal ein bisschen Aufwand zu machen. Aber ja, wie du schon sagst, man wird halt ständig abgelenkt.
Also, ja. Genau, richtig. Ne? Also ich hatte jetzt halt nur so AHR-Klausuren dabei, wo man ja dann doch so ein bisschen auch am Stück fokussiert sein muss. Also irgendwie so Larifari-Sachen, so Fleißaufgaben und so. Die kann man da, glaube ich, noch ganz gut erledigen, aber AHR-Klausuren, da bin ich nicht so richtig zurande gekommen.
Mm.
Naja. Gott sei Dank, erst 2028 das nächste Mal.
Ich weiß noch, wie wir das beschlossen haben in so einer Lehrerkonferenz und sich dann tatsächlich auch Leute gegen ausgesprochen haben, weil man hätte ja keine Klausuren und deswegen wäre das ja unfair gegenüber allen, die keine Klausuren haben. Und da denke ich mir auch schon wieder, Alter. Du hast keine Klausuren, du hast Fächer, in denen keine Klausuren geschrieben werden.
Herr Sportlehrer. Verdienst
trotzdem das Gleiche wie wir. Jetzt halt mal schön den Ball flach, Herr Sportlehrer, genau. Also wirklich. Dafür dann alle 4 Jahre mal einmal da sitzen, geht schon. Geht schon klar. So, zum Thema Solidarität halt.
Ja, und kann man ja Unterricht vorbereiten.
Der Herr Sportlehrer.
Er kann sich überlegen, welchen Ball er morgen reinwirft.
Ja, genau. Oder Aufwärmübungen oder was weiß ich. Okay. Nein, also kein Sportlehrer-Shaming hier an dieser Stelle. ja, wollen wir den Elefanten direkt rauslassen? Ja,
mach.
Lass uns doch einfach über den Elefanten im Raum mal kurz sprechen.
Ja. Star Trek Discovery ist zu Ende.
Achso, das wolltest du.
Nein.
Also dazu habe ich...
Du wolltest ja darüber sprechen.
Dazu habe ich ein zweiseitiges Dossier vorbereitet. Genau, dazu möchte ich auch gleich noch was sagen. Deswegen lass uns doch eben das eine schreckliche Thema noch abhandeln und dann war es da. Dann ist aber auch dazu alles gesagt. So. Bist du zufrieden mit dem Wahlergebnis?
Ja, total. Voll toll geworden. AfD, zweitstärkste Kraft in Deutschland. Das ist fast das beste Ergebnis, das ich mir vorstellen kann.
Das ist, so habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir die Zukunft auch damals vorgestellt, als es so hieß. So, und so habe ich mir das auch vorgestellt, wie das passiert, wenn endlich auch alle 16-Jährigen wählen dürfen. So. Ey, Kinder, was ist denn los mit euch? Also, unsere Zuhörenden sicher nicht. So. Denn die werden ja immer von dir sozusagen doktriniert, nicht die AfD zu wählen, aber alle anderen. Also alle anderen, die diesen Podcast nicht hören. So, was ist denn da los? Also, das gibt's ja wohl nicht. Hast du eine Erklärung? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu ranten. Du hast das jetzt im Unterricht schon besprochen, oder?
Mhm, ja, habe ich.
Und, haben die dir alle gestanden, dass sie alle auch AfD gewählt haben?
Nee, überhaupt nicht. Also, Shoutout, also anders, ich muss das vielleicht genau. ein bisschen mit System. Also, die AfD hat 16 und ein paar zerquetschte Prozent bekommen. Was ja jetzt erstmal so, wenn man sich so ihre Umfragen anguckt, jetzt gar nicht so die allerkrasseste Überraschung des Universums ist. Aber sie haben die bekommen, während ihre beiden Spitzenkandidaten in irgendwelche Spionageskandale und keine Ahnung was verwickelt sind. Und das hat gereicht, um zweitstärkste Kraft zu werden, weil die Ampelparteien mal so richtig abgewatscht wurden.
Mhm.
Also die alle drei zusammen kommen auf ein knappes Drittel der Stimmen. Was jetzt auch vielleicht ein bisschen schwierig für so eine Regierungskoalition ist, aber gut. Und gleichzeitig aber auch noch, also als ob das nicht schon schlimm genug wäre, irgendwo müssen aber ja diese anderen Stimmen hingegangen sind. Und da haben die sich gedacht, nee, klar, also CDU, immer ein Garant für zukunftsgewandte, progressive Politik und krisensicher alles bewältigend.
Ja, genau.
Wie viel haben die? 30% oder irgendwie so?
Ja.
33, ja, keine Ahnung.
So. Ja. Alter. Die Jugend wählt CDU. Was ist denn da los? Was ist da passiert? Also es ist nicht nur die AfD die Jugend gewählt, sondern eben auch die CDU. Also ich verstehe es gar nicht. Also und ich verstehe auch nicht, wo sind denn diese ganzen grünen WählerInnen hin, gerade bei der Jugend? Also die hier Fridays for Future, alle mitgelaufen sind. Gibt es da auch Wählerwanderung von denen dorthin? Gibt es, glaube ich, auch. Ja, tatsächlich. Muss, ja. Und was hat das ausgelöst? Ich frage mich das wirklich. Also wo ist der Grund? Liegt es, also sicherlich hat der Messerattackierer von Mannheim durchaus einen Bärendienst erwiesen. Sagen wir mal so.
Okay, also fangen wir mal so an. Am Sonntag, nach den ersten Hochrechnungen und so, war ich schon echt frustriert.
Ja.
Und das frustrierendste Bild, das es dazu gab, war einfach diese Deutschlandkarte, wo in den einzelnen Wahlbezirken man sehen konnte, wer diesen Wahlbezirk gewonnen hat.
Ja.
Und das war halt wirklich, also bis auf jetzt vereinzelte Ausnahmen, einfach komplett Ostdeutschland, ist einfach komplett blau.
Ja.
Dann einfach die AfD absolut jeden fucking Wahlbezirk gewonnen, außer Berlin natürlich jetzt selber, aber so alles andere. Komplett Bayern CSU und komplett Westdeutschland CDU.
Ja.
Also bis auch wieder da so vereinzelte Ausnahmen oder so, ne? Aber es ist wirklich, und das sind ja dann auch noch so Farben, ne? So schwarz und dunkelblau und die CSU hat so ein graublau gekriegt. Ja. Also sah auch direkt so richtig deprimierend und bedrohlich und düster aus. Und genau so war dann auch meine Stimmung.
Mhm.
Und dann habe ich, und genau, dann konnte man sich dann da ja auch noch angucken auf tagesschau.de, so wie so die Stimmung oder wie die einzelnen, was weiß ich, Alterskohorten, sage ich jetzt mal, abgestimmt haben. Und da war das nämlich dann genau, ne, irgendwie so, also unter den 16- bis 24-Jährigen hat die AfD irgendwie noch mehr, irgendwie so 17 oder 18% im Vergleich zu den 16. Also die haben die tendenziell noch mehr gewählt als der Bundesdurchschnitt sozusagen. Und dann dachte ich auch so, okay, ist einfach Feierabend. Und dann habe ich jetzt heute mit meinen 12ern da wirklich eine komplette Doppelstunde über alles Mögliche gesprochen und ein bisschen Wahlanalyse gemacht und die auch so ein bisschen gefragt und so weiter und so fort.
Mhm.
Und da muss ich aber sagen, Shoutout an der Stelle, die haben jetzt so meine Hoffnung in die nachfolgenden Generationen wieder so ein bisschen aufgebaut. Weil die nämlich auch ziemlich, also erstmal sehr hohe Wahlbeteiligung in der Klasse. Und sehr hohe Unzufriedenheit mit dem Wahlergebnis. Ja, und da habe ich halt auch so ein bisschen nach Erklärung gesucht. Also, und wir sind jetzt wirklich mehr oder weniger dabei hängen geblieben. Also jetzt bei den Jüngeren, AfD hat halt einfach Social Media gewonnen. Und das siehst du halt dann genau daran.
Ich glaube, das ist tatsächlich der ausschlaggebende Grund. Und alle anderen haben tatsächlich das verschlafen. Und oder haben sich da halt auch wieder so präsentiert, wie man sich einfach nicht auf Social Media präsentiert und sind da einfach komplett abgekackt. So.
Genau. Ausnahme, Volt.
Ja.
Auch wohl ziemlich stabile Social Media Präsenz irgendwie und die ja auch gerade unter den 16- bis 24-Jährigen sehr erfolgreich.
Ja.
Also für genau. So eine kleine Partei natürlich jetzt. Ne?
Genau. Die haben auch drei Sitze bekommen im Parlament. Das ist ja schon ein ziemlich großer Sieg für so eine kleine Partei, die eigentlich niemand kennt und so. Mhm. Genau.
Ja, und jetzt kann man aber trotzdem meiner Meinung nach daraus nicht auf nächstes Jahr auf die Bundestagswahl irgendwie schon groß schließen, weil es ist eben nochmal sehr vieles sehr anders. Also Wahlbeteiligung ging sogar, ich glaube 64%, das ist überraschend viel für Europa, glaube ich.
Ja.
Mhm. Aber diese nicht existierende 5%-Hürde macht, glaube ich, da nochmal deutlichen Unterschied.
Okay.
Also weil man eben tendenziell bei einer Europawahl eher dann motiviert ist, so eine Kleinpartei zu wählen, wo man jetzt, wenn man irgendwie halbwegs strategisch bei einer Wahl vorgeht und gerade eben zum Beispiel auch wählen geht, um, weiß ich nicht, AfD zu verhindern, so nach dem Motto, würde man das ja wahrscheinlich dann nicht machen, sondern dann würde man sich halt eine etablierte Partei aussuchen, die, wie das Känguru so schön gesagt hat, die DKÜ-Partei, das kleinere Übel.
Ja, trotzdem, also die Ampel kann sich warm anziehen, beziehungsweise am besten schon ausziehen. Also,
ja, gut, also
ich sehe da keine.
Also, dass die abgewählt werden, steht, also das ist, glaube ich, schon seit gefühlt einem Jahr Regierungszeit klar.
Ja, genau. Es bleibt nur noch abzuwarten, ob die nächste Bundestagswahl wirklich 2025 stattfindet oder noch dieses Jahr. In Frankreich gibt es schließlich Neuwahlen. Mhm. Da hat Macron ja die Nationalversammlung aufgelöst. Ja.
Ja, da sind aber auch wie heißen die denn? Front National heißen die denn?
Ja. Ja.
Stärkste Kraft geworden, ne?
Genau. Ja, also
ja
noch stärker.
Das also ist ja auch nochmal ein anderer Schnack, ob jetzt eine CDU dich besiegt oder eine AfD dich besiegt.
Genau, in Österreich ja übrigens auch, ne? Die FPÖ ist da auch stärkste Kraft geworden.
Ja,
also wir sind auch wieder schon mal, also wir sind mittlerweile nicht mehr nur umzingelt halt von Rechtspopulismus, sondern wir sind mittlerweile halt auch schon ziemlich nah dran. Also es geht jetzt irgendwie um sich. Nur ein kleines westfälisches Dorf leistet den Eindringlingen immer noch Widerstand. Münster hat mit 4,8% Herne auch, ja, lass mich mein Münster loben. Herne nicht, in Herne willst du nicht tot über dem Zaun hängen. Münster hat mit 4,8% tatsächlich die AfD alt aussehen lassen und Grün. Hat Grün am häufigsten gewählt, ja.
Herne ist so der eine kleine rote Punkt.
Nee, der eine grüne Punkt, ja, auf dieser Karte. Herne ist der eine kleine rote Punkt,
genau. Herne ist der eine kleine rote Punkt.
Ja, genau.
Also,
Die glauben doch, dass die Kohle irgendwann mal zurückkommt.
Stimmt, da warten wir drauf. Und dann sind die mal
dann,
ganz weit vorne.
Dann sind sie ganz weit vorne, ja, genau. So. Ja, so sieht's aus.
Ja, das war das. Was habe ich noch? Ah, keine Ahnung. Schwierig alles. Aber ich hatte wirklich heute eine schöne Stunde intensive Diskussion, hohe Beteiligung. Und nächste Woche ist die letzte Stunde von den Ferien, weil die noch ins Praktikum gehen. Und da habe ich die gefragt, was die machen wollen. Und da hat die jetzt natürlich so was mit Film gucken und keine Ahnung. Und die gesagt, ja, können wir das nicht einfach nochmal machen? Einfach nochmal 90 Minuten lang einfach nur irgendwie über Themen diskutieren und so. Und
dann gesagt,
ja, okay, wenn es sein muss.
Und am besten bitte ohne Methode, ohne irgendwelche Materialien, einfach diskutieren, oder?
Schulkreis und los.
Ja, genau.
Ich habe mir schon ein Backup sozusagen überlegt, falls das dann doch irgendwie dann mal irgendwie so im Sande verläuft sozusagen. So gesprächsanlassmäßig, aber da mache ich auf jeden Fall nicht viel.
Witzig ist ja.
Klausur zurück und Noten muss es ja auch noch geben.
Das heißt, naja, okay. FachleiterInnen wollen ja eigentlich sowas auch immer sehen, ne? Also wenn im Referendariat man so eine Probestunde zeigt, dann würden die am liebsten gerne mal eine Stunde sehen, die wirklich nur so eine reine Diskussionsgeschichte ist, wo wirklich viel auch SchülerInnenbeteiligung ist und so und wo zielorientiert mit einer Leitfrage und so und dann los. Aber das traut man sich als Referendar ja auch nicht. Also du gehst ja nicht im Referendar in so eine Prüfungsstunde rein und sagst, okay, und jetzt diskutieren wir mal über die Wahl. So, das machst du ja nicht. Aber die wollen das immer sehen, sagen sie zumindest. Ja, und hinterher heißt es dann, ja, warum haben sie nicht?
Ja, das heißt es ja immer so oder so.
Ja, ja, genau. Deswegen kann man es auch nicht.
Also das war wirklich toll, das hat mein Gemüt auf jeden Fall sehr, sehr aufgewertet.
Ja, bin gespannt. Ich habe irgendwie keine Klasse, mit denen ich darüber reden kann. Außerdem ist ja immer ständig irgendwelche Projekttage oder Sondertage oder so. Wir hatten jetzt auch schon wieder pädagogischen Tag. Meine Güte. Also es wird Zeit, dass jetzt einfach Ende ist. Und dann ist gut.
Ja, da bin ich auch. Ich bin auch Fan von Sommerferien auf jeden Fall.
Ja. Apropos Sommerferien, wir hatten Sommerfest in der Kita. Ich hatte ja kurz gesagt, letzte Woche wollte ich noch kurz darauf zu sprechen kommen, dass ich da ja Musik machen sollte. Und das habe ich im Endeffekt auch. Das war auch ganz witzig. Also wir haben uns wirklich, der andere Vater und ich, wir haben uns vorher wirklich vorsorglich gar nicht getroffen. Wir haben auch nicht geprobt. Wir haben uns da einfach hingesetzt, er auf sein Cajon und ich auf so einen kleinen Kindergartenstuhl mit der Gitarre. Und dann habe ich das halb auswendig, halb abgelesen, da diese vier Lieder gespielt. Gab noch eine kleine Zugabe. Am meisten haben sich eigentlich die Eltern darüber gefreut. Die Kinder, die waren leider ein bisschen abgelenkt, denn es gab einmal einen Pool, wo man so Bälle angeln konnte mit dem Kescher. Wir mussten meinen Sohn dreimal umziehen. Und es gab eine Hüpfburg. Und die hat leider so ein bisschen Konkurrenz zu unserem Entertainment-Programm geboten. Aber macht nichts. Ich habe heute auch schon die Meldung bekommen, dass das nächstes Jahr auf jeden Fall fortgesetzt werden soll. Und dann mit Verstärker, bitte.
Sehr gut.
Also ja, sehr, war cool. Hat auch irgendwie wirklich Spaß gemacht. Also diese Kinderlieder, die sind ja alle so, ja, so schlagermäßig, da kann ja immer jeder sofort mitmachen. Und ich sagte ja schon, dieses Fliegerlied, dieses So ein schöner Tag, da hatten alle großen Bock drauf, einfach alle mitgemacht, das war schon ganz cool so. Und da ist man ja auch wohlwollend. Da lässt man ja so ein Duo nicht vor die Wand fahren. Dann macht man da auch einfach ein bisschen mit. So, und wer da gar keinen Bock drauf hatte, der konnte dann einfach zum Essensbereich gehen und einfach wegbleiben. Ja. Jo, dann hätte ich jetzt noch ein bisschen was zu Star Trek Discovery vorbereitet. Hast du vorher noch was zu erzählen? Ich muss ein bisschen was loswerden. Also, okay.
Kotz dich aus.
Was heißt kotz mich aus? Ich kotz mich aus über Paramount, minus. Also nach 5 Staffeln wurde nämlich jetzt diese Serie ein für alle Mal beendet. Nach 5 Staffeln. Was ist denn da los? Das macht man nicht. Star Trek-Serien gehen 7 Staffeln lang. So. und die letzte Episode, die wurde auch nur innerhalb von 3 Tagen gedreht, weil man ihnen erst dann gesagt hat, dass es keine 6. Staffel geben wird. Die hatten eigentlich noch vorgehabt, so richtig offene Fäden, die irgendwann in der 6. Staffel geschlossen werden sollten und so weiter. Und dann wurde da hoppla hopp mal eben so ein Zeitsprung gemacht von 30 Jahren und so nochmal und dann wurde einfach mal eben schnell das noch zu Ende erzählt. Aber fangen wir mal am Anfang an.
Darf ich da nochmal eben ganz kurz einhaken?
Du kannst immer gerne einhaken, ja.
Haben aber nicht eigentlich nur 2 Star Trek-Serien 7 Staffeln?
3, ne? 3 Star Trek-Serien haben 7 Staffeln, Voyager, stimmt.
Voyager, DS9 und?
Next Generation.
Keine 7 Staffeln.
Doch. Alle geguckt letztens noch.
Sind sie viel weniger?
Nee.
Und also die hier einfach nur ewig lang?
Nee, es sind 7 Staffeln. Also auf jeden Fall. So.
Ja, und Classic Series hat irgendwie so 2 oder so, ne?
Die hat 3. Die wurde, genau, die ist ja auch gefloppt damals, das hatten wir ja schon mal. Ja, und
Enterprise.
Und Enterprise hat 4, genau. Aber die vierte auch nur halb. Na gut. Yes. Aber lass doch meinen Punkt hier. Also gute Star Trek-Serien haben 7 Staffeln. So.
Und gute Star Trek-Filme sind gerade.
Genau. Und das startete ja so im Star Trek-Universum so 10 Jahre vor den Ereignissen von The Original Series, also vor Kirk und so, ne? Also in diesem Klingonenkrieg. So. Es ging ja um Michael Burnham, die Stiefschwester von Spock. Und es ging im Prinzip jetzt über diese Serie so ein bisschen von über ihren Aufstieg, der war erst Number One, dann wurde sie zur Meuterin und dann, also von ganz unten nochmal bis nach oben über Captain bis hin zu Admiral. So. Und ich fand die ja immer ein bisschen nervig. Weißt, wie viel hast du eigentlich von Discovery gesehen? Hast du jemals eine Folge gesehen?
Ja, Staffel 1, 3, 4, 5 Folgen und dann fand ich es einfach. Also ich kann mich ziemlich genau daran erinnern. Als die dann aus diesem komischen Weltraumkäfer die Sachen rausgelutscht haben und sich dann da mit ihrem Schiff durch die Gegend teleportiert haben, da war bei mir, also ich fand die Klingonen schon schwierig und da war dann so, okay, nee, Leute.
Okay. Also
ich nehme ja viel mit, aber irgendwo ist auch mal Feierabend.
Ja, okay. Ja, aber man braucht ja schon so ein bisschen so ein USP. Und das, da komme ich auch gleich nochmal zu diesem Weltraumkäfer und ihrem Schiff. Ja, genau. Aber Burnham ist ja die Hauptfigur. Heißt komischerweise, obwohl sie eine Frau ist, Michael mit Vornamen. Und ich fand die ja immer ein bisschen nervig, weil die halt entweder viel zu emotional war. Also die war immer so am Flüstern und meistens am Heulen. Oder volle Kanne Hau drauf. Also so, oh, und jetzt geht der Kampf und Springen und irgendwie außerhalb eines Raumschiffs im Warp und so kämpfen noch. Und also irgendwie, naja, ich fand die immer schwierig. Und die war nicht der Grund, warum ich die Serie mag oder mochte. So. Aber hey, erste schwarze Frau, die zum Captain geworden ist in einer Star Trek-Serie. So. Und das ist auch wichtig, ne? So, sozusagen so die straighte Entwicklung von Uhura bis hin zu Burnham dann. So, und apropos straight, der Rest der Crew ist eigentlich noch viel cooler, weil super divers. So, das böse Zungen würden jetzt behaupten, woke as fuck.
Ja.
Aber Star Trek war ja im Prinzip immer schon woke. Und ich finde, auch wenn das manchmal ein bisschen holzhammerig wirkt, bei Discovery passt das schon alles und ist auch irgendwie auch gut eingewoben. Ich meine, wir sind hier ja im 23. Jahrhundert und später auch im 32. Jahrhundert übrigens. Und da passt das schon. Und Star Trek, wie gesagt, ich hatte mal irgendwann mal so ein Meme gesehen. Dax war schon trans, Garrick war bi, Riker war Pan. Der hat ja alles genommen, was nicht bei 3 auf den Bäumen war, sozusagen. Trip bei Enterprise wurde irgendwann schwanger. Ne? Also es gab immer schon solche, solche Themen. Der erste interethnische Kuss der Fernsehgeschichte war zwischen Uhura und Kirk und so. Ne? Also, und das hat ja auch damals schon.
Und in Südstaaten haben die ausgemacht.
Ja, die haben wahrscheinlich den Fernseher aus dem Fenster geworfen. So.
Nee, in Südstaaten ist die Szene nicht gelaufen.
Ach so, na genau. So wie heute manche.
Ja, genau, weil war ja 1900 irgendwas 60, da kann man dann schon mal.
Ja, heute werden Szenen in Saudi-Arabien aus Kinofilmen rausgeschnitten, wo jemand sagt, dass er 2 Mütter hat. Also, so. Und das Ganze setzt sich also in Discovery fort. Also mir war so kurz so das Dramatis Personae Diversicus. Wir haben Adira als Non-Binary-Charakter. Xia ist mit einem Trill zusammen, was ja so eine Sci-Fi-Metapher für Transgender im Prinzip ist. So, ne? Also Trill sind ja die, die immer wieder den Körper wechseln, während ein innerer Kern immer so ein Symbiont immer dabei bleibt. So. Und das wechselt halt auch gerne mal die Geschlechter hin und her. Dann haben wir Dr. Culber und den Astromykologen Stamets. Die sind ein schwules Paar und küssen sich sogar ab und zu. Also on camera, so. Und dann haben wir Tilly, die vom Körperbau eher nicht den Normmaßen entspricht, so. Dann haben wir Detmar, die ist Pilotin und die wurde bei diesem Klingonenangriff da in dem Krieg schwer verletzt und ist gewissermaßen seitdem so entstellt, was sie aber so mit Stolz trägt. Das heißt, wir haben hier auch so ein bisschen was so Behinderungen und solche Sachen mit drin. Hier Michelle Yeoh spielt ja auch mit. Die war dann die erste asiatische Kapitänin. Und dann haben wir noch Jet Reno, die ist so eine lesbische Mechanikerin, deren Frau auch in diesem Klingonenkrieg gestorben ist. So. Das ist so dieser ganze woke oder diverse Cast. So. Gibt immer noch einige mehr, so, aber nur so ein paar Beispiele. Also eine sehr moderne Star Trek-Serie, vor allem so im Vergleich zu, sagen wir jetzt mal, Picard. Das ist eher nicht so modern. Also bis auf, dass die Seven of Nine da plötzlich lesbisch wird, passiert da ja nicht viel Diverses. So. Ja, und das Schiff ist auch divers. Das hatten wir auch gerade. Das kann nämlich nicht nur Warp, sondern das kann auch anhand von Pilzen durch das Universum springen. Die haben nämlich einen Spore-Jump-Drive oder so.
Ja, ja. Und also...
Also Teleport.
Ja. Und ich weiß, also Schritt 1 ist, ich finde, das ist OP, das hätte genervt werden müssen. Also ich weiß nicht, das erscheint mir deutlich zu strong zu sein.
Ja, so, vor allem, also wie sie es erklären,
nicht,
dass
ich weiß
das
nicht, wie die dann auch 4 Staffeln Probleme generieren konnten, wenn sie das können.
Ja.
und ich meine, ich klar, ne, es ist Star Trek, am Ende ist es immer irgendein MacGuffin, der irgendeinen Unsinn macht. Aber weiß ich nicht, Pilze sind es ja irgendwie echt nicht.
Ja, also das sind auch diese Astromykologe da
falsch.
Und der wird dann irgendwann DNA-mäßig so verändert, dass er das irgendwie so steuern kann und solche Sachen und dass er dann halt als Person wichtig ist und so. Ach ja, gut, aber komm, ist halt nicht nur Sci, sondern auch Phi. So.
Naja.
naja. Und aber das Interessante ist ja dann so, dass sie dann ab Ende Staffel 2 dann in das Jahr 3186 reisen. Also 900 noch was Jahre in die Zukunft. Und das finde ich interessant, wie die das dann, also das machen die natürlich, damit sie dann da weitermachen können mit ihrer Geschichte, ohne den Kanon so zu verändern und auch diesen Sporendrive da nicht mehr benutzen zu erklären,
halt
dass es den woanders nicht gibt. So. Und interessant ist, wie die das dann fortgesetzt haben, so die Star Trek-Technik, ne? Also das Beam und solche Sachen, das geht dann halt immer eben so, das dauert nicht mehr so lange wie bei den anderen Star Trek-Serien halt noch, sondern die können das so mal eben, die machen das sozusagen, um eine Treppe hochzugehen, ne? Beamen die sich mal eben schnell, zack, zack. So, und die Schiffe haben, die sind nicht mehr verbunden miteinander, sondern die haben so, die sind so, die sehen aus wie Rayman. Weißt du?
Ja.
Der Jump'n'Run-Charakter. Die sind also verbunden, aber nicht richtig verbunden. So. Und so, das ist alles ganz interessant. So. Was mich stört, ich bin kurz vom Ende, ist die Seriality in diesen neuen Star Trek-Serien und vor allem bei Discovery. Mhm. Also, das habe ich ja schon häufiger gesagt.
Dass sie viel zu hoch ist, meinst du?
Ja, genau. Mhm. Dass halt alles eine Story ist, die anhand von mehreren Kapiteln, also den Episoden, dann durcherzählt wird. Also es gibt immer jede Staffel ist eine Mission. Und das finde ich eigentlich zu schade und irgendwie auch Verschwendung. So. Es fehlt so ein bisschen das Episodische, so diese Planet of the Week-Geschichten, wo jede Folge so eine eigene Geschichte hat, die aber auch eine eigene Moral hat, wo eine bestimmte Figur aus der Crew irgendwie wichtig wird und so. Und also gerne auch mit so einem Storybogen wie bei DS9, ne? Also das ist ja durchaus auch sehr viel, was da so passiert, vor allem hinten raus. Aber es gibt halt immer wieder auch kleinere Geschichten, so die auch wichtig sind. Und halt immer diese Moral. Und das, finde ich, sollte mal wieder kommen, so bei so einer Star Trek-Serie.
Ja, oder auch Voyager. Voyager hat das ja auch. Es
genau.
gibt ja diesen einen, dieses eine Ziel, auf das sie hinarbeiten und dann alles drumherum
genau.
passiert. Also.
Und das ist eigentlich die geschickteste Sache, ne, bei Voyager. Mhm. Mit wir sind da gestrandet und wir müssen jetzt zurück und alles, was dazwischendurch passiert, ist halt die Handlung. So. Die einzelnen Folgen, ja, genau. Aber ich mochte dann also im Endeffekt Discovery auch sehr gerne, vor allem, weil sie uns als Spin-off Strange New Worlds gebracht hat. Das ist ja die diese Enterprise-Vorgeschichte sozusagen, also die Vorgeschichte der Kirk-Enterprise mit Pike und so und einem jungen Spock. Und da gab es ja auch schon zwei Staffeln und die liebe ich ja sehr, diese Serie, und die wird jetzt auch bald fortgesetzt. Aber dieser Zac Efron Strike hat dafür gesorgt, dass das noch ein bisschen dauert. Und bis dahin habe ich jetzt Paramount Minus erstmal deabonniert. So. Ja,
wahrscheinlich zu Recht.
Ja, genau. So viel zu Discovery. Ich finde, es war immer wieder Zeit, ein bisschen über Star Trek zu sprechen und über Nerd-Zeugs. Wir haben so viel über Politik gesprochen, war ja auch nötig, aber...
Das stimmt, aber das Problem ist halt, also es wird sich auch, glaube ich, bei mir nicht mehr ändern, irgendwie so, also Star Trek ist halt einfach so, also ich glaube, ich guck mir lieber noch zum 52. Mal Voyager und DS9 oder irgendwie so an, bevor ich mir da irgendwie, also...
Ja, die Sache ist, das mache ich ja auch noch, das gucke ich ja auch zusätzlich noch, also ja, ich freue mich auch, ja genau, also, ja, man muss es nicht gucken, man kann es aber gucken. So, wenn man es aushält, dass es sehr woke ist.
Ja, also wobei das finde ich tatsächlich in Star Trek sehr, sehr unproblematisch. Also auch wenn es nach erstmal so nach der, ich habe die Checkliste abgearbeitet, klingt. Aber ich weiß nicht, zumindest in der ersten Folge, es ist ja aber auch so, dass das nicht thematisiert wird. Die sind einfach das, was sie sind, und es interessiert halt keinen, weil wir halt im 23. Jahrhundert eine fortgeschrittene Gesellschaft sind, die halt einfach einen Fick darauf gibt.
Genau, so. Und das darf dann auch mal sein. Und es ist ja auch, ja, genau, so. Habe nichts dazu hinzuzufügen.
Gut, Klopper der Woche. Eine Schülerin, ist jetzt auch schon ein ganzes Weilchen her, aus besagter A2 hat eine Grutkette getragen. Ich glaube, mit so einem aus unserem 3D-Druckzentrum gedruckten Grut, so an so einer Kette.
Und dann meinte wieso drucken die alle Grut? Ich habe auch auf meinem Schreibtisch auch einen Grut stehen.
Ja, vielleicht also 3D gedruckt. Vielleicht gibt es dafür viele STLs. Und da meinte ich natürlich so, ah ja, hier, coole Kette. Und sie meinte, ich bin Anni. Fand ich ganz nett.
Ja, cool. Ja.
Jo.
Coole Kette. Coole Schülerin. Die Klasse scheint gut zu sein. Ich freue mich ja auch. Ich kriege jetzt nächstes Jahr auch eine A2. Also ich steige direkt in die Bundesliga sozusagen ein.
Ja. Fang mit Punkten und Klausuren und Gimmi volle Pulle. So.
Und freue mich drauf. Es wird gut. Ich kriege wieder Geschichte. Back in the game, baby. Wird ordentlich abgeschichtet. So.
Abgeschichtet.
So. Und wir kommen zur mündlichen Prüfung. Und ich habe doch noch was zu ergänzen zu diesem ganzen Woken. Denn wir sind ja im Pride Month. Es ist ja Juni. Ne? Juni ist ja gemeinhin als Pride Month bekannt. Und dachte, wir nutzen die Gelegenheit einmal, um mal dein Wissen zu testen über LGBTQ, AI+, Queerness, sexuelle Orientierung, Genders und so weiter und so fort. Das Ganze entspringt einem Kahoot, was ich mal gemacht habe mit SchülerInnen, weil ich ja auch mal letztens im Politikunterricht über Queerness in Videospielen gesprochen habe, und da hatte ich so als Einstieg dieses Kahoot erstmal gemacht, um auch da mal abzufragen, was überhaupt bei den SUS so bekannt ist über diese Kategorien und so. Mhm. Genau, und dieses habe ich dir jetzt einfach hier auch mal präsentiert. Pass mal auf. Wir machen jetzt hier keine Kahoot-Musik, aber ich mache hier mit meinen Knöpfen hier, jedes Mal, wenn du was richtig machst, richtig was sagst, dann kommt... Wenn du was falsch sagst, kommt...
Und das Gute ist, ich kriege kein Feedback, ob es richtig oder falsch war.
Ja, genau. Aber die ZuhörerInnen, die kriegen das mit. Und es gibt noch eine Tippmöglichkeit. Also erstmal musst du die Fragen eigentlich so beantworten. Aber wenn du Antwortmöglichkeiten brauchst, dann kriegst du die, kriegst dafür aber dieses Geräusch.
Mhm. So. Also, bestimmt lustig.
Ja, ist witzig. Kannst du dir hinterher anhören. So, ich finde es ganz witzig. Ha, okay, bist du bereit?
Ja.
Wofür steht LGBTQAI?
Ich muss mir das kurz aufschreiben. Also, L ist Lesbian, G ist Gay, B ist Bi, T ist Trans, Q ist Queer. Wie geht's dann weiter? Bei mir ist dann immer Plus.
Es kommen noch A und I.
Weiß ich dann? Ah, sowas wie androgyn vielleicht?
Ja, im Prinzip. Aber nicht, ja, aber androgyn wäre eher bei I mitverordnet. Also A ist asexual oder asexuell.
Ah, okay. Mhm.
Und I ist inter.
Inter, okay. Mhm.
Okay, also fast richtig, du kriegst hier dafür einen. Oder hier, weil da haben wir noch. Gut.
Du hast die Prüfung nur gemacht, um möglichst viele Knöpfe zu drücken. Gibt's so.
Ich fühle mich wie Stefan Raab. Ich muss hier echt diese Nippelsachen drauflegen. So. Apropos Nippel. Das gesellschaftliche Geschlecht bezeichnet man als?
Das gesellschaftliche?
Mhm.
Gender.
Richtig. Warte, wo ist das? So. Genau. Ne, es gibt die Unterscheidung halt zwischen Sex und zwischen und Gender und so. Gender, die sich in weiblich und männlich aufteilen, bezeichnet man als
binär.
Richtig. Gender-Identitäten, die mit ihrem natürlichen, also bei der Geburt festgelegten Geschlecht übereinstimmen, nennt man
cis.
Gut. Hier kurz die Antwortmöglichkeiten. Moll, Dur, Cis und Dorisch. Naja. Welches Tier bezeichnet meist schwule Männer, die stark behaart sind? Mhm. Ich habe die Informationen alle von so einem Wiki. Von so einem LGBTQ Queerness.
Mach mal Antwortmöglichkeiten.
Warte, welchen Knopf wollte ich dafür nochmal drücken? Ach ja, die Grillen. Also, A, Hund, B, Wolf, C, Bär, D, Löwe.
Bär.
Richtig. Wie bezeichnet man Frauen, die sich meist betont maskulin geben, und dadurch vom gängigen weiblichen Rollenbild abweichen. Ich habe es schon mal gehört. Ob ich da jetzt ohne Antwortmöglichkeiten drauf käme, weiß ich nicht.
Ja, dann mach mal Antwortmöglichkeiten. Ich habe jetzt gerade auch nichts im Kopf.
A. Sissy Boy. B. Tomboy. C. Femme. Oder D. Chubby.
Tomboy habe ich schon mal gehört. Ich glaube, das ist das.
Richtig. Sissy Boy ist, glaube ich, andersrum. Also das sind Männer, die sich sehr weiblich geben. So. Wer ordnen ihre Geschlechtsidentität zwischen weiblich und männlich ein? Also zwischen.
Und du möchtest jetzt den Namen dieser Geschlechtsidentität,
ja, genau,
sozusagen haben?
Ja, war auch schon in dem, sag ich das?
Nee. Das müsste ja dann in sein, oder?
Ja, genau. Hier habe ich die Antwortmöglichkeit: Intercity, Inter Mailand, Intergender oder Internet. Aber gut, Intergender wäre richtig. Gut. Als werden Menschen beschrieben, welche sich gleichzeitig als drei Geschlechter identifizieren. Es ist einfach.
Ist wahrscheinlich irgendwas mit Tri, oder?
Ja.
Trigender?
Richtig. Monogender, Bigender, Trigender oder Pangender. Ja, also es gibt die gibt's alle so, aber Trigender ist man gleichzeitig drei Geschlechter. Übrigens, LGBTQAI+, da steht dieses Plus ja schon dafür, dass da noch einiges mehr kommt. Mittlerweile hängt man sogar jetzt schon teilweise noch weitere Buchstaben da dran, zum Beispiel P für pansexuell und so. Da ja, steigt man halt auch irgendwann nicht mehr durch. Und ich habe auch letztens darüber ein bisschen diskutiert mit Leuten. Teilweise ist es auch schwierig, dass LGBTQ, also diese Aneinanderreihung von Buchstaben, weil manches hebt sich schon innerhalb dieses, innerhalb dieser Reihe
auf. Ja, vor allen Dingen, was ja auch das Schwierige, sag ich mal, daran ist, ist, weil es ja einerseits sexuelle Orientierung und andererseits Gender ist. Und das muss ja nicht, also da sind ja auch noch Kombinationen möglich, sozusagen. Ist so ein bisschen wie bei Stilrichtung im Metal. Da kannst du ja, gibt's ja auch so ganz viele und da kann man die noch mischen und.
Ja, doch schon ziemlich, genau. Naja, und queer im Prinzip ist ja eigentlich eher eine Oberbezeichnung für alles, was abweicht von der Norm, so. Und ich habe mir gedacht, wenn jetzt P für Pangender dazukommt, müsste man das B dann nicht zum Beispiel auch streichen, weil, also für pansexuell dazukommt, weil geht man nicht sowieso davon aus, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, also. Oder ja, sind Bisexuelle aber, wirklich
also,
nur...
Wenn ich es richtig verstanden habe, bedeutet das genau das, dass bisexuell bedeutet, dass du dich genau auf die zwei in Anführungsstrichen natürlichen Geschlechter festgelegt hast.
Genau, und diese und gerne machst.
Pansexuell ist es völlig egal, welches... Also Geschlecht spielt in deiner sexuellen Orientierung keine Rolle.
Ja, okay, richtig. Ja, gut. So, als nächstes eine Bildfrage. Kannst du diese Fahne, also jede Identität, jede Sexualität hat eine eigene Flagge. Kannst du diese Flagge mal von der Farbe her unseren ZuhörerInnen beschreiben und mir sagen, welcher Identität diese zuzuordnen ist?
Okay, also ich habe sie schon mal gesehen. Mhm. Sie ist im Prinzip in der Mitte achsensymmetrisch. Und oben ist ein hellblauer Streifen, dann ein rosa Streifen, in der Mitte ein weißer Streifen und dann entsprechend wieder ein rosa Streifen und ein hellblauer Streifen. So, und was hast du gesagt? Gender oder sexuelle Orientierung?
Das sage ich dir nicht. Also irgendeins, so, irgendwas ja, ist
dann
davon.
Mach mal Antwortmöglichkeiten.
Achso,
ich habe die schon mal gesehen.
Also, transsexuell, homosexuell, asexuell oder cis?
Das war das erste, trans?
Ja.
Dann würde ich, glaube ich, das nehmen.
Ist richtig. Ja, das ist die offizielle Flagge der Transsexuellen. Genau. Jetzt, wo du das beschrieben hast, erkenne ich das auch erstmal, das mit dieser Achsensymmetrie. So, also erst blau, dann pink, dann sozusagen eine Zäsur und dann wieder pink, dann blau. Ja, interessant. Gut. Personen, welche nicht immer dasselbe Geschlecht haben, sondern immer wieder ein anderes, nennt man?
Genderfluid.
Boah. Und nicht Gender Liquid, nicht Gender Flowing und nicht Gender Viscosity. Gut, so, es folgen noch zwei Fragen, dann hast du es auch schon geschafft. Eine Frage ist noch einmal eine Bildfrage. Diese auch bitte wieder beschreiben und sagen, zu welcher Identität, zu welchem Geschlecht, wie auch immer das folgende Symbol zuzuordnen ist. Keine Flagge, sondern ein Symbol.
Es ist ein auf dem Kopf stehendes Weiblichkeitssymbol und statt dem einen Querstrich ist es ein X-Kreuz, schräges Kreuz sozusagen. So, und das habe ich noch nie gesehen, aber es wird ja irgendwie... Wahrscheinlich dann ja was mit sowas wie umgedrehte Weiblichkeit. Mach mal Antwortmöglichkeiten. Ich glaube, mit Antwortmöglichkeiten schaffe ich das.
Cis-Mann, Cis-Frau, Non-Binary oder homosexuell?
Also Cis-Mann und Cis-Frau schließe ich aus, weil das sind ja, glaube ich, diese normalen männlich-weiblich Symbole, die man kennt.
Genau, die auch und, die Planeten Mars und Venus genau, Symbole haben.
Und das
haben,
andere
ne?
war Non-Binary und?
Homo.
Dann würde ich sagen, es ist Non-Binary.
Richtig, genau. Ne, also für das Geschlecht Non-Binary ist das Symbol. Sieht ein bisschen aus wie die heilige Handgranate von Kerbenok aus dem hier Ritter der Kokosnuss. Oder eben aus Worms. Genau, so. Und das ist das Symbol dafür. So. Letzte Frage. Ich habe heute schon einmal ein Neopronomen für eine nicht-binäre Person verwendet. Welches war es?
Sesam.
Habe ich nicht benutzt.
Ach, du hast heute, also tatsächlich in...
Ja, innerhalb dieser Folge hier. Hast du mir etwa nicht zugehört bei meinem Star Trek Discovery Gespräch?
Aber guck mal, wie woke ich bin, dass mir das gar nicht auffällt.
Ja, ja, ja. Aber they, them ist natürlich ein Pronomen, man könnte es auch als Neopronomen bezeichnen, genau. Für nicht-binäre Personen.
Ich glaube, es gibt so welche, die irgendwie so ein X auch haben.
Mhm.
Aber ich kenne die nicht. Mach mal Antwortmöglichkeiten.
Xier, they, n oder eben they.
Nochmal.
Xier, they,
ist ihr, n. I-H-R?
Hm?
I-H-R, ihr?
Nee, Xier.
Xier, okay. Ja, dann nehme ich das, weil das kenne ich. Oder das habe ich schon mal gehört.
Ist richtig. Das habe ich benutzt, als ich über Adira gesprochen habe, die Non-Binary-Figur aus Discovery.
Okay, und wann benutzt man das? Also, oder für wen kann man das benutzen?
Ja, also wenn man das so sozusagen als Personalpronomen verwenden möchte für eben eine nicht-binäre Person. So.
Okay, also wenn man sagt, löst das unser Sesam-Problem?
Ja, so ein bisschen. Aber es wird schwieriger. Also es ist nicht ganz einfach. Also ich habe mir das jetzt auch in Vorbereitung auf diese Folge noch mal genauer angeschaut und es ist so kompliziert. Da muss man sich noch ein bisschen was Einfaches einfallen lassen, weil wir im Deutschen halt auch noch das Problem haben der Deklination.
Ja, klar.
Und das fällt ja nicht einfach weg. Das, also da muss man noch mal ein bisschen ran. So. Aber wenn man sagt, Nemo hat den ESC gewonnen.
Das Buch gehört Xier.
Ja, ich weiß nicht, wie das bei Possessivpronomen ist.
Eigentlich,
aber Xier besitzt das Buch, könnte man auf jeden Fall sagen. Oder Nemo hat den ESC gewonnen, Xier ist jetzt froh darüber. So. Okay. Glaube ich.
X-I-R, ja?
X-I-E-R.
Okay.
So ein bisschen wie so ein zusammengezogenes, assimiliertes sie und er zusammen und dann noch mal, um das deutlich zu machen, mit dem vielleicht auch Sternchen, ein X am Anfang. Ja, aber wie gesagt, bei Possessivpronomen wird es schwierig.
Er scheint mir jetzt gerade erstmal irgendwie praktikabel zu sein.
Bei Personalpronomen, da geht's,
aber
ja.
Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ist das sozusagen so eine deutsche Variante davon?
Ja, so wie ich das verstanden habe, ja.
Das habe ich tatsächlich gefühlt. Also, Sesam ist jetzt schon relativ mainstreamig geworden, sage ich jetzt mal.
Im Englischsprachigen vor allem, ja. Bei der Figur, von der ich gesprochen habe, machen die das in der Serie übrigens auch. Die sprechen im Englischen, ich gucke ja mal alles auf Englisch. Dann machen sie they, them. Und im Deutschen machen sie einfach sie.
Eiskalt.
Also, da machen sie eiskalt einfach, umgehen sie das einfach. Naja.
Next Level Vogue sozusagen.
Ja, genau. Tja, so, das war's auch schon. Hast dich gut geschlagen. So. Warte mal, ich habe hier noch Applaus.
Würde ich auch sagen. Okay. Ich habe eine Hausaufgabe.
Jetzt kommt,
die ist jetzt,
kommt
jetzt sowas nicht ganz so Vogue. Die ist jetzt nicht ganz so Vogue. Es handelt sich um die bayerische Thrash-Metal-Band Dust Bowl.
Oh, okay. Erzähl.
Ja, ist eine Band, die der gute Freund des Podcasts Thomas schon länger irgendwie auf dem Schirm hatte. Und Thrash-Metal und ich ist immer so eine On-Off-Beziehung, würde ich sagen. Ich habe so Phasen, da geht mir das mega auf den Keks, kann ich gar nichts hören. Dann finde ich Phase, finde ich ein paar Sachen wieder ganz gut. Und dann höre ich die ein Jahr später und finde die plötzlich voll scheiße. Oder andersrum, Sachen, die ich voll scheiße fand, höre ich mir ein Jahr später an und finde die auf einmal ziemlich gut. Und Dust Bowl ist so eine Band, die jetzt auch zum Summer Breeze kommt. Das Festival, wo ich dieses Jahr hinfahre. Dadurch habe ich mich jetzt wieder ein bisschen mehr mit dem beschäftigt. Und hatte dann irgendwie so ein, zwei Lieder von gehört. Und so, was ist denn? Das ist ja ganz cool. Und dann habe ich gelesen, dass Dust Bowl ist. Und dachte so, kacke, ey. Wenn dir jetzt was gefällt dir, dann kannst du dir schon wieder 6,5 Stunden Geflame vom Thomas anhören. Habe ich dir gleich gesagt. Naja, und aber gefällt mir ganz gut. Das ist im Prinzip, was auch ganz funny ist, irgendwie, also aus Bayern kommen die, aber englischsprachig. Und die haben sich 2007 gegründet und aus so einer klassischen Schülerband tatsächlich.
Ah ja.
So eine Schülerband, irgendwie so früher am Anfang so Cover-Songs, Punk, Hardcore-mäßig gemacht und sich dann da halt irgendwie so weiterentwickelt. Ja, und jetzt sind die eine klassische Thrash-Metal-Band, die so wirklich so richtig Oldschool Bay Area Oldschool Metallica Sound hat. Also einfach richtig cool. Und aber stellenweise dann auch noch so Hardcore- und Crossover-Einflüsse damit drin hat. Vielleicht gefallen die mir auch deswegen auch so ein bisschen besser als so eine 0815 Thrash-Metal-Band. Und ja, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ich empfehle zwei Songs. Einmal Chaos Possession. Das ist wirklich so richtig klassisches Knüppel. Und dann, um so ein bisschen zu zeigen, dass da manchmal auch noch ein bisschen mehr los ist bei denen, Leaving Nothing Behind.
Okay.
Die Please in die Playlist.
Mache ich. Habe ich noch nie gehört von der Band. Bin ganz gespannt. Ja. Höre mir das dann mal an.
Jo. Gönnt euch.
Ja.
Bleibt mir nichts weiteres zu sagen als danke fürs Zuhören. Wir hören, jetzt muss ich überlegen, ja doch, nächste Woche. Und bleibt gesund und weiterhin wählt nicht die AfD.
Jetzt erst recht nicht. Das solltet ihr tun. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr, ich habe mir gar nichts notiert, was sollen die denn heute mal machen? Sag mal, ich habe keine Ahnung, was machen wir denn mal? Die Website, geht mal wieder auf die Website www.lehrersprechtag.de. Da gibt es immer ganz groß auf der Startseite gibt es immer die aktuelle Folge zu sehen. Und dann gibt es noch Aktuelles aus dem Podcast. Da habe ich zum Beispiel auch nochmal so einen kleinen Wahlaufruf gemacht, den kann ich jetzt mal wieder runterlöschen. Da findet man immer noch, wenn wir so nebenbei noch was Cooles machen, so direkt. Und dann kommen auch schon die ganzen Listen mit allen Folgen, die wir hier gemacht haben. Die kann man auch geordnet im Klassenbuch nochmal nachlesen. Da gibt es auch das Gedichteverzeichnis, falls euch das interessiert. Und den Beamerwagen, der wird jetzt ja sowieso jetzt kurz vor den Ferien auch wieder reingerollt. Da könnt ihr auch mal gucken, was wir so für Videos also produziert haben innerhalb dieses Podcast-Projekts. Downloads gibt es auch, zum Beispiel dieses tolle Spiel HLP. Wo man oder welches man gut nutzen kann, zum Beispiel für lange Autofahrten und so weiter und so fort. Also schaut da mal rein und freut euch. Und wenn ihr an der Bude vorbeikommt, ist das auch nicht so schlecht. Klickt da auch mal drauf. Gut. Wir waren ja schon in der vorletzten Folge mit Daniela Hoffmann dazu gekommen, über eine ganz, ganz wichtige Ode zu sprechen, nämlich die Ode an die Freude von Friedrich Schiller. Und das bot sich an, weil ich sowieso als nächstes über Oden sprechen wollte in der Reihe der besonders geformten oder besonders formartigen Gedichte. Und also kurz zur Erklärung, die Ode ist ein mehrstrophiges Gedicht mit strengen formalen Anforderungen. Das hat einen feierlichen und positiven Charakter. Und in der Antike verstand man unter Ode also eine Abfolge von lyrischen Versen, die als Gesang zu musikalischer Begleitung vorgetragen wurde. Und deswegen heißt Ode auch übersetzt aus dem Griechischen einfach Lied. Das heißt, das ist das, was einem Lied am nächsten kommt. So. Und die Abgrenzung zwischen einem Lied und einer Ode gab es auch erst im 18. Jahrhundert. Bis dahin wurde das eigentlich sozusagen zusammen verstanden. Die Ode besitzt kein vorgeschriebenes Reimschema, aber ein strenges Metrum. Es gibt nämlich den alkäischen, den sapphischen und den asklepiadeischen Versmaß. So. Ich werde euch das nicht erklären, was das bedeutet, aber ich wollte es kurz erwähnen. So, es geht also auf bestimmte antike, vor allem griechische DichterInnen zurück. Sappho ist ja eine Frau, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, also feierlicher Charakter, positive Stilmittel und so weiter und so fort. Und man muss auch noch unterscheiden zwischen den chorischen und den monodischen Oden. Die chorischen haben oft einen sehr klassischen Aufbau aus Ode, Antode und Epode. Also das, was besungen wird, dann die Gegenstrophe dazu und dann ein Abschluss. Und dafür gibt es jetzt ein Beispiel, eine chorische Ode mit alkäischem Versmaß, nämlich Friedrich Hölderlin aus dem Jahr 1798 an die Parzen. Achtung. Nur einen Sommer gönnt ihr, Gewaltigen, und einen Herbst zu reifen Gesange mir. Das williger mein Herz vom Süßen, spiele gesättigt, dann mir sterbe. Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht nicht wahrt, sie ruht auch drunten im Orkus nicht. Doch ist mir einst das Heilige, das am Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen. Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt, zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel mich nicht hinabgeleitet. Einmal lebt ich wie Götter und mehr bedarf's nicht.
Ding, dong, dong.
Tschüss.